Ja, auch von mir einen wunderschönen guten Morgen, auch am Livestream. Freue mich, dass ich heute bei euch sein kann. Es ist ein großes, großes Vorrecht. Und es war ein großes Vorrecht, mit euch gemeinsam dieses Abendmahl zu feiern. Und Jesus hat Judas das Brot hingegeben. Und Judas, der ihn verraten hat. Und wisst ihr, was Jesus zu Judas gesagt hat, wo die Soldaten kamen? Freund, Freund, dazu bist du gekommen. Trotz unserer Schäbigkeit, und ich bin oft schäbig, sagt Jesus zu dir und zu mir, Freund. Ich finde es so gewaltig. Ja, Ostern ist ja noch nicht lange her, oder? Genau 14 Tage. Und ich möchte heute ein paar Gedanken weitergeben zu den sogenannten Emmaus-Jüngern. Ich möchte euch die Bibelstelle vorlesen und dann werde ich einfach ein bisschen was dazu sagen. Und siehe, zwei von ihnen gingen an diesem Tag nach einem Dorf mit Namen Emmaus, 60 Stadien von Jerusalem entfernt. Und sie unterhielten sich miteinander über dies alles, was sich zugetragen hatte. Und es geschah, während sie sich unterhielten und miteinander überlegten, dass sich Jesus selbst nahte und mit ihnen ging. Aber ihre Augen wurden gehalten, sodass sie ihn nicht erkannten. Er sprach aber zu ihnen, was sind das für Reden, die ihr im Gehen miteinander wechselt? Und sie blieben niedergeschlagen stehen. Einer aber mit Namen Kleopas antwortete und sprach zu ihm, bist du der Einzige, der in Jerusalem weilt und nicht weiß, was dort geschehen ist in diesen Tagen? Und er sprach zu ihnen, was denn? Sie aber sprachen zu ihm, dass von Jesus, dem Nazarener, der ein Prophet war, mächtig im Werk und Wort vor Gott und dem ganzen Volk. Und wie ihn die hohen Priester und unsere Obersten zum Todesurteil überlieferten und ihn kreuzigten. Wir aber hofften, dass er der sei, der Israel erlösen solle. Doch auch bei all dem ist es heute der dritte Tag, seitdem dies geschehen ist. Aber auch einige Frauen von uns haben uns aus der Fassung gebracht, die am frühen Morgen bei der Gruft gewesen sind. Und als sie seinen Leib nicht fanden, kamen und sagten, dass sie auch eine Erscheinung von Engeln gesehen hätten, die sagen, dass er lebe. Und einige von denen, die mit uns sind, gingen zu der Gruft und fanden es so, wie auch die Frauen gesagt hatten. Ihn aber sahen sie nicht. Und er sprach zu ihnen, O ihr Unverständigen und im Herzen zu träge, an alles zu glauben, was die Propheten geredet haben. Musste nicht der Christus dies leiden und in seine Herrlichkeit hingehen? Und von Mose und von allen Propheten angefangen, erklärte er ihnen in allen Schriften das, was ihn betraf. Und sie näherten sich dem Dorf, wo sie gingen, und er stellte sich, als wolle er weitergehen. Und sie nötigten ihn und sagten, bleibe bei uns, denn es ist gegen Abend und der Tag hat sich schon geneigt. Und er ging hinein, um bei ihnen zu bleiben. Und es geschah, als er mit ihnen zu Tisch lag, nahm er das Brot und segnete es. Und als er es gebrochen hatte, reichte er es ihnen. Ihre Augen aber wurden aufgetan und sie erkannten ihn. Und er wurde vor ihnen unsichtbar. Und sie sprachen zueinander. Brannte nicht unser Herz in uns, wie er auf dem Weg zu uns redete und wie er uns die Schriften öffnete? Brannte nicht unser Herz? Und siehe, zwei von ihnen gingen an diesem Tag nach einem Dorf mit Namen Emmaus, 60 Stadien, das sind etwa 11 Kilometer von Jerusalem entfernt. Und wenn man uns jetzt genau überlegt, wo sollten eigentlich die Jünger am Ostermorgen sein? Wo hätten die sein sollen? Eigentlich, ich weiß nicht, wie oft es Jesus gesagt hat, dass er am dritten Tage auferstehen wird. Nicht nur einmal, gibt es bestimmt über 5 Stellen, wo es heißt, wo es ihnen gesagt hat, er wird nach 3 Tagen auferstehen. Eigentlich hätten die Jünger alle am Grab stehen müssen, keine Ahnung, Fahne oder sonst was und darauf warten, dass Jesus aufersteht. Er hat es doch gesagt. Oder? Es wäre doch eigentlich normal gewesen. Stattdessen sind sie weggegangen. Weg von Jerusalem, weg von der Gemeinschaft. Und wie oft gehen wir weg von der Gemeinschaft? Weg von den anderen Jüngern aus Jerusalem. Weg von unseren Geschwistern. Wie oft gehen wir in die falsche Richtung? Und generell, ich finde die Bibel so genial, weil das sind Menschen wie du und ich. Die haben genauso ihre Fehler und ihre Misserfolge und ihre Schwierigkeiten wie du und ich. Genauso. Und das finde ich ermutigend. Und wie es, aber da müssen wir auch immer wieder ehrlich zu uns selber sein. Und wir müssen aufpassen. Das heißt nicht nur einmal, verlasst nicht die Gemeinschaft der Gläubigen. Wieso sagt es Jesus? Was denkt er? Und passt auf, dass wir nicht in die falsche Richtung laufen. Und sie unterhielten sich miteinander über dies alles, was sich zugetragen hatte. Und es geschah, während sie sich unterhielten und miteinander überlegten, dass sich Jesus selbst nahte und mit ihnen ging. Aber ihre Augen wurden gehalten, sodass sie ihn nicht erkannten. Normalerweise, so wäre mir wahrscheinlich, jetzt habe ich das denen 100-mal gesagt, diese Flachpfeifer, und jetzt geh, oder? Wie oft muss ich es denen denn noch sagen? Also jetzt. Und was macht Jesus? In ihrem Schmerz, in ihrem Unglauben geht er mit ihnen. So ist unser Herr. So ist Liebe und Barmherzigkeit. In diesem Unglauben geht er mit. Und ich bin echt, je mehr ich darüber nachdenke, ich bin so begeistert von unserem Herrn Jesus. Nicht, hey, ihr Pfeifer, und schon wieder, ich hab's euch doch gesagt. Wie oft muss ich es euch denn noch sagen? Nee, er geht mit ihnen. Und er geht auch mit dir und mit mir in unsere Schwierigkeiten, auch in unserem Unglauben. Und aber, weißt du, wenn ihr so tickt wie ihr, ich denke mir manchmal, wurde mal Jesus wirklich, es gibt ja Menschen, die haben jetzt wirklich schon auch eine hörbare Stimme gehört, oder wurde nur mal Jesus persönlich begegnet, dann. Diese persönliche Begegnung hat das Leben dieser Jünger nicht verändert, sie haben ihn gar nicht erkannt. Er, also Jesus, sprach aber zu ihnen: Was sind das für Reden, die ihr im Gehen miteinander wechselt? Und sie blieben niedergeschlagen stehen. Einer aber mit Namen Kleopas antwortete und sprach zu ihm: Bist du der Einzige, der in Jerusalem weilt und nicht weiß, was dort geschehen ist in diesen Tagen? Und auch da denke ich: Jesus, hast du keine Ahnung, wie es mir geht? Jesus, hast du keine Ahnung, wie es mir in der Schule geht? Jesus, hast du keine Ahnung von meiner Krankheit? Hast du keine Ahnung von dem Schmerz, mit dem ich gerade durchmache? Jesus, hast du keine Ahnung? Und auch da müssen wir ehrlich sein. Der Herr, weißt du nicht, dass das mir total Not macht im Geschäft oder wo auch immer? Hast du keine Ahnung, Jesus? Er hat Ahnung. Und da kommt auch wieder so, wisst ihr, uns wird Jesus ja als, aber Jesus hatte echt Humor, oder? Und er sprach zu ihnen, also Jesus, was denn, was war denn los? Komm, erzähl mal. Und obwohl Jesus ja alles wusste, er ist am Kreuz gegangen, er war die Hauptperson, sagt er zu den Jüngern: Jetzt erzähl mal, was war denn los? Wieso hat er das gesagt? Was denkt ihr? Ich denke, weil er es einfach hören wollte. Das ist genauso, wenn mein Samuel irgendwas, keine Ahnung, gemacht hat und ich weiß das zwar schon, und dann sitze ich auch noch und sage: Hey, jetzt erzähl mal. Oder die Johanna war im Urlaub, wir haben dann, bist ja jetzt immer in Kontakt mit WhatsApp oder sonst was, aber dann auch: Jetzt erzähl mal, Hanna, weil ihr sie hören wollt von ihr. Und genau so geht es aber auch unserem Herrn Jesus. Der sagt: Jetzt erzähl mal, was ist los? Und er sprach zu ihnen: Was denn? Sie aber sprachen zu ihm: Das von Jesus, dem Nazarener, der ein Prophet war, mächtig im Werk und Wort vor Gott und dem ganzen Volk. Und wie ihn die hohen Priester und unsere Obersten zum Tode überlieferten und ihn kreuzigten. Wir aber hofften, dass er der sei, der Israel erlösen solle. Doch auch bei all dem ist es heute der dritte Tag, seitdem dies geschehen ist. Die Jünger oder die dachten, dass er sie von der Macht, von der Herrschaft der Römer befreit, von ihren Unterdrückern. Und Jesus hat uns aber von der Macht der Sünde und des Todes befreit, was noch viel mehr ist. Weil wenn die Römer nicht mehr gewesen wären, theoretisch, die Macht des Todes wäre immer noch da gewesen. Und Jesus ist unser Befreier, ist unser König, wir haben es gesungen. Ihm sei alle Ehre. Aber auch einige Frauen von uns haben uns aus der Fassung gebracht. Da hat sich bis heute nichts geändert, gell? Spaß. Aber auch einige Frauen von uns haben uns aus der Fassung gebracht, die am frühen Morgen bei der Gruft gewesen sind. Und als sie seinen Leib nicht fanden, kamen und sagten, dass sie auch eine Erscheinung von Engeln gesehen hätten, die sagten, dass er lebe. Und einigen von denen, die mit uns sind, gingen zu der Gruft und fanden es so, wie auch die Frauen gesagt hatten, ihn aber sahen sie nicht. Wie oft glaubt mir nicht, was man uns erzählt oder was wir hören oder was wir auch in seinem Wort lesen. Wie oft glaubt es mir nicht? Die Frauen haben es den Jüngern gesagt, so und so war's. Und auch Petrus, das kommt ja nachher auch. Und trotzdem. Wie oft müssen wir die Wahrheit hören, damit wir sie glauben? Manchmal denke ich mir, Herr, du hast das schon komische Leute rausgesucht, mich eingeschlossen. Wie oft müssen wir was hören? Bis mir mal glaubt. Bis mir mal sagt, ja Herr, ich vertraue dir. Du hast gesagt, fürchte dich nicht. Du hast gesagt, ich bin alle Tage bei euch. Ja, aber jetzt in der Situation, glaub, da bist du nicht bei mir. Freunde, Jesus hat sich nicht geändert. Ihr wisst, wo das Problem liegt. Nicht bei Jesus. Und er sprach zu ihnen, ihr Unverständigen und im Herzen zu träge, an alles zu glauben, was die Propheten geredet haben. Musste nicht der Christus dies leiden und in seine Herrlichkeit hineingehen? Genau. Wie oft hat er seine Auferstehung angekündigt? Wisst ihr, was mir da so groß war? Ist mir auch noch nie so aufgefallen. Im Herzen zu träge. Wir sind im Herzen zu träge und irgendwie habe ich da mal keine Ahnung. Und Trägheit gilt auch als eine dieser Todsünden. Was ist eigentlich Trägheit? Dr. Google weiß alles. Lustlos, ohne Schwung, schwerfällig, mühsame Bewegung des Körpers und des Geistes. Das ist Trägheit. Oh, ihr im Herzen zu träge. Und von Mose und von allen Propheten angefangen, erklärte er ihnen in allen Schriften das, was ihn betraf. Und das müsst ihr euch auch vorstellen. Jetzt haben die zwei Jünger vermutlich, nicht nur vermutlich, mit Abstand die beste Predigt gehört, die je zu hören war. Von Jesus selber. Die haben die beste Predigt gehört. Und trotzdem hat es ihr Leben 0,0 verändert. Die beste Predigt, die zu damaliger Zeit und bis heute auf dem Markt war, hat ihr Leben nicht verändert. Sie haben ihn nicht erkannt. Und du kannst die besten Prediger hören vom Reinhard Bonnke, vom Peter Wenz, vom, keine Ahnung. Ja, oder vom Tibi oder vom Peter oder von wem auch immer. Und ich kann dir eins sagen, es wird dein Herz nicht verändern. Es ist gut, es zu hören. Die Jünger, ihr Herz wurde nicht verändert. Noch nicht. Das ist genau der Punkt. Und sie näherten sich dem Dorf, Vers 28, wohin sie gingen, und er stellte sich, als wolle er weitergehen. Und sie nötigten ihn und sagten, bleibe bei uns, denn es ist gegen Abend und der Tag hat sich schon geneigt. Und er ging hinein, um bei ihnen zu bleiben. Und es geschah, als er mit ihnen zu Tisch lag, nahm er das Brot und segnete es. Und als er es gebrochen hatte, reichte er es ihnen. Ihre Augen aber wurden aufgetan und sie erkannten ihn. Erst in dieser innigen Gemeinschaft mit Jesus haben sie ihn erkannt. Und genauso wie es den Emmaus-Jüngern geht oder erging, wird es auch uns ergehen. Nur in dieser innigen Gemeinschaft mit Jesus werden wir ihn erkennen. Und das ist alles Entscheidende. Nur in dieser Gemeinschaft. Keine noch so tolle Predigten, das ist alles gut. Unumstritten. Sein Wort, total genial. Aber Jesus ist die Wahrheit. Jesus sagt, ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Ich, nicht die Bibel, sondern ich bin's. Das ist ähnlich, ich bin super dankbar für die Bibel, das ist ähnlich wie mit der Gebrauchsanweisung. Ich habe vor Jahren ein Auto gekriegt und eigentlich sollte man diese Gebrauchsanweisung durchlesen, weil da steht ja drin, wie es geht. Manche Dinge kriege ich erst durch Zufall raus im Laufe der Zeit, weil ich aber nicht gelesen habe. Und wir Männer lesen sowieso König. Aber die sollten wir lesen. Versteht ihr? Die Bibel ist super, super wichtig. Aber Jesus ist die Wahrheit. Jesus ist der Weg. Und mir ist es ganz wichtig, und wenn ihr nur das eine mitnehmt, das sind alles gute Sachen, Gemeinschaft mit Jesus, sowieso kommen wir gerade, aber diese innige Beziehung, dass das der Knackpunkt ist. Und diese innige Beziehung, die kann niemand anders machen, nur du mit Jesus. Und ich möchte es mit einer Ehe vergleichen. Wenn ich keine Zeit mit Margit verbringe und ihr mein Herz nicht öffne, ja, da kann keine innige Beziehung entstehen. Wenn du Gott dein Herz nicht öffnest, kann keine innige Beziehung entstehen. Und ich habe das bei der letzten Predigt, glaube ich, auch gesagt. Wisst ihr, und nicht nach einem Schema. Ja, ich muss jeden Morgen eine Stunde stille Zeit machen. Und dann muss ich so und so beten. Und dann muss ich so und so... Wenn ich das mit der Margit mache, also Margit, eine Stunde jeden Tag von 7 bis 8 vor dem Schaffen. Ja. Darum mache ich es ja nicht. Ihr versteht, was ich meine. Aber so tickert mir auch mit Jesus. Genau nach Plan. Ich muss jetzt beten, dann muss ich das machen, dann muss ich stille Zeit machen. Und ja, ich habe mein stille Zeitbuch nicht gelesen. Boah, dann kriege ich uns drauf. Ja, tickert mir nicht ein Stück weit so. Aber ist das eine Beziehung? Ist das Liebe? Wenn ich so meine Ehe führe, Dad, aber mit dem Glauben, das wollen wir so führen, strikt nach Plan, ist das Liebe? Und das ist A und O. Und glaubt mir, und da müssen wir uns alle überprüfen. Und ich sage das nicht irgendwie anklagend, weil ich bin der Erste, den das alles betrifft. Und du musst noch mehr leisten und das noch machen und das noch machen. Wisst ihr, ich bin nicht eigentlich, meine Hauptberufung ist nicht irgendwie Gottes Wort zu verkündigen oder sonst was. Wisst ihr, was meine Hauptberufung ist? Zur Gemeinschaft mit Jesus. Ihr Junge, eure Hauptberufung ist nicht Rangerleiter zu sein. Das ist super, dass ihr das macht. Eure Hauptberufung ist, Gemeinschaft mit Jesus zu haben. Und aus dem raus kommt es. Und lasst uns da drin wachsen in dieser Sache. Es geht nur um das. Das ist, ich will das nicht schlecht reden oder irgendwie, keine Ahnung. Ich finde es genial, was ihr Ren schon macht. Aber eigentlich bist du berufen zur Gemeinschaft mit Jesus. Und verpasst es nicht. Glaubt mir, das ist der Schlüssel. Jesus wird uns nie verlassen, auch wenn wir ungläubig in die falsche Richtung laufen. Er ist denen nachgegangen, weil er uns so lieb hat. Aber mir kindert uns natürlich viel Schmerz und ja, jetzt bloß mal bildlich gesprochen, das waren 11 Kilometer, die sind zurückgelaufen und dann ist Jesus, haben sie Jesus wirklich erkannt und gleich wieder die 11 Kilometer. Den Weg hätte sie sich sparen können. Ja, und genauso ist es aber in unserem Leben. Ich hätte mir so manchen Weg sparen können. Jesus wird uns nie verlassen. Eine Beziehung braucht Zeit. Jede Beziehung, jede Ehe, das ist Arbeit. Zu sagen, boah, wir sind ja beide durchgeheiligt, das passt schon. Jede Ehe ist Arbeit. Und je nachdem, was ich in der Ehe, in jede Beziehung investiere, das ist, ja. Und ich brauche diese Zweierbeziehung. Wenn ich mit der Margit nur immer fut gehe, keine Ahnung, wenn so und so viele Leute da sind, das ist auch schön, machen wir auch gern. Aber in dieser Zweierbeziehung, in deiner Zweierbeziehung, wächst diese Intimität und diese Liebe zu Jesus. Das ist der Schlüssel. Aber 2. Korinther 13,5: Prüft euch, ob euer Glaube echt ist. Das sagt nicht ich, das sagt Paulus. Prüft euch selbst. Wenn ihr nicht sagen könnt, dass Jesus Christus in euch ist, habt ihr die Prüfung nicht bestanden. Prüft euch selbst. Und ich glaube, da müssen wir auch immer wieder ehrlich zu uns selber sein. Sind wir da in der richtigen Spur? Also ich muss mich da immer wieder überprüfen. Und natürlich steht wie in der Gefahr vor lauter fromme Aktionen, diese Zweierbeziehung zu vernachlässigen. Natürlich. Aber ich möchte euch wirklich da ermutigen, dran zu denken und dran zu bleiben. Diese Zweierbeziehung ist das absolut Wichtigste. Und das ist die Wahrheit. Eine größere Freude habe ich nicht als diese, dass ich höre, dass meine Kinder in der Wahrheit wandeln. Das ist 3. Johannesbrief 1, Vers 4. Oder Neues Leben Übersetzung. Ich kenne keine größere Freude, als zu hören, dass meine Kinder so leben, wie es Gottes Wahrheit entspricht. Und wisst ihr, was mir so groß war, ist? Schau mal, so dieser berühmte Satz vom Pilatus: Was ist Wahrheit? Wahrheit ist, dass in der Bibel 196 Mal vorkommt, in den verschiedenen Briefen, Christus in uns, dass Christus in uns lebt. Und wisst ihr, eine Lüge ist, wenn ich sage, ich gehe jetzt nachher in mein Auto und fahre heim. Wisst ihr, was Wahrheit ist? Wir gehen in unser Auto und fahren heim. Jesus ist in dir und versucht, oder ich muss lernen, in dieser Wahrheit zu leben. Nicht ich gehe morgen arbeiten, sondern wir gehen morgen arbeiten. Und es ist wichtig, dieser Schritt vom Ich zum Wir. Nicht ich gehe morgen oder du gehst morgen zum Doktor, sondern ihr geht morgen dorthin. Und wenn wir lernen, in dieser Wahrheit zu leben, das ist der Schlüssel. Paulus nennt es ein Geheimnis, dass das ein Geheimnis ist und er offenbart dieses Geheimnis, dieses Christus in euch. Vom Ich zum Wir. Und eigentlich ist es doch total cool. Wir sind nicht allein, wir sind nie allein. Vor kurzem war ich beim Joggen und dann kam so ein Hund, der hat echt irgendwie wild ausgesehen. War mir nicht ganz sicher. Und dann habe ich auch. Und dann kam mir, ja, mein Jesus, du hast das im Griff. Wir. Wir hatten vorher eine Rumänien-Besprechung und dann bin ich wieder daran erinnert worden, dass meine Tochter Johanna unser Auto zusammengefahren hat. Konnte sie ja nichts dafür. Aber ich möchte bloß sagen, das ist nicht mein Auto, es ist sein Auto. Und er, und ich konnte das wirklich, ich kann es nicht immer so sehr, wenn ich bin ein Lernender, aber da konnte ich es so sehr. Und dann, du musst das managen. Bei uns ist gerade zur Zeit relativ eng daheim. Wir haben ein paar Leute aufgenommen, aber das ist ja nicht mein Haus, es ist sein Haus. Und wieso soll ich mich da aufregen, wenn jetzt da, keine Ahnung, ein Schrammer drin ist oder sonst was? Ich sage nicht, dass ich es gänzlich begriffen habe. Ich bin auf dem Weg, das zu begreifen. Aber versteht ihr? Versteht ihr? Wir würden viel leichter leben. Es geht nicht um dich und um mich. Es geht nicht darum, was. Und ich wünsche mir für mein Leben und für euer Leben, dass wir immer mehr von dem Ich zum Wir kommen. Dass wir immer wieder mehr sagen, Jesus, ja. Und nimm Jesus wirklich bei diesen Kleinigkeiten mit zu allem. Jesus, danke, dass du mit mir jetzt gehst und dass wir jetzt einen guten Schafkopfabend haben. Oder was auch immer. Ja, nein, wir sind so durchgeheiligt, wir meinen, ja, wir brauchen. Ja, das ist für Jesus, interessiert Jesus nicht. Das stimmt nicht. Wenn du Jesus bloß zu den wichtigen Dingen mitnimmst, dann klammerst du ihn aus, keine 80% der Dinge klammerst du ihn aus. Aber er will überall dabei sein. Und klar, das ist ja auch so, wenn uns irgendwie die Düse geht, dann kommen wir ganz anders später. Und ja, dann ist klar, Jesus. Und das ist ja auch so. Stell dir vor, du hast einen Freund und du rufst den bloß an, wenn das Wasser bis zum Hals steht. Was denkt der Freund irgendwann mal? Sag mal, hallo? Bei unseren normalen Freundschaften ist es das klar. Bei der Freundschaft mit Jesus. Und wir sind wirklich Lernende. Und ich möchte euch da einfach ermutigen, da Schritte zu gehen. Ich möchte euch ermutigen, einfach, ja, vom Ich zum Wir. Maria Brehan hat, da habe ich bei ihrer Predigt gehört, bei ihm ging das so weit, wenn der Auto gefahren ist, da hat er immer die Beifahrertüre aufgemacht und hat Jesus einsteigen lassen. Oder so ein Prediger, den ich gern höre, Hans-Peter Reuer, der geht immer mit Jesus einen Kaffee trinken. Sagt aber ganz bewusst, ich bestelle nur einen Kaffee. Ich möchte die... Vater im Himmel, hab jetzt einfach ganz herzlichen Dank für dein Wort. Hab ganz herzlichen Dank, dass du uns in unserem Unglauben wirklich nachgehst. Danke, dass du uns nachgehst, auch wenn wir in die falsche Richtung laufen. Danke, dass du immer bei uns bist, Herr. Herr, und danke, dass, ja, dass es so ist, wie in dieser Geschichte, Herr. Und ich lese jetzt schnell noch vor, Spuren im Sand. Eines Nachts hatte ich einen Traum. Ich ging am Meer entlang mit meinem Herrn. Vor dem dunklen Nachthimmel erstrahlten Streiflichter gleich Bilder aus meinem Leben. Und jedes Mal sah ich zwei Fußspuren im Sand, meine eigenen und die meines Herrn. Als das letzte Bild an meinen Augen vorübergezogen war, blickte ich zurück. Ich erschrak, als ich entdeckte, dass an vielen Stellen meines Lebensweges nur eine Spur zu sehen war. Und das waren gerade die schwersten Zeiten meines Lebens. Besorgt fragte ich den Herrn: Herr, als ich anfing, dir nachzufolgen, da hast du mir versprochen, auf allen Wegen bei mir zu sein. Aber jetzt entdecke ich, dass in den schwersten Zeiten meines Lebens nur eine Spur im Sand zu sehen ist. Warum hast du mich allein gelassen, als ich dich am meisten brauchte? Da antwortete Jesus: Mein liebes Kind, ich liebe dich und werde dich nie allein lassen, erst recht nicht in Nöten und Schwierigkeiten. Dort, wo du nur eine Spur gesehen hast, da habe ich dich getragen. Herr, danke, danke für diese Zusage. Herr, danke, dass es du so unendlich gut mit uns meinst. Und Herr, hab einfach Dank, dass wir alle Schritte auf dich zugehört dürfen. Herr, du bist das, der Herzen verändert. Herr, ich möchte einfach bitten, dass du kommst und unsere Herzen veränderst. Herr, dass du uns mehr und mehr begreifen lässt, was es heißt, dass wir Kinder Gottes sind. Hab Dank dafür. In Jesu Namen. Amen.